Ja, schön, dass ihr heute Abend da seid. Schön, euch zu sehen. Lass uns kurz beten. Herr, wir danken dir für dein wunderbares Wort, für dein Wort, was ein Licht ist auf unserem Weg. Wir danken dir, dass du Worte des ewigen Lebens hast. Und Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns reinigst jetzt durch dieses Wort, dass du uns auf dich ausrichtest, auf deine Herrschaft, dass du uns die richtige Perspektive gibst, Herr, auf unser Leben heute und auf die Zukunft und auf die Ewigkeit. Wir danken dir für dein Wort, dass es Wahrheit ist und dass wir darauf vertrauen können, dass wir darauf unser Leben bauen können. Segne dein Wort für uns. Sprich du durch dein Wort zu unseren Herzen, Herr. Herr, wir brauchen so sehr dein Wort, was Leben schafft in uns, was uns reinigt, was uns stärkt, was uns zurechtweist, ausrüstest. Jesus, bitte segne dein Wort für uns. Amen. Wir sind in Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, in Kapitel 9. Und wir sind mittendrin in dem, was Johannes beschreibt, was er sieht, was Jesus ihm gezeigt hat, was die Offenbarung Jesu Christi ist über die letzte Zeit, die Zeit der großen Bedrängnis, die dem Reich Gottes vorausgeht. Im ersten Thessalonicher Brief schreibt Paulus an die junge Gemeinde, die frisch zum Glauben gekommen ist. Er erinnert sie an das, was er sie gelehrt hat, dass wir eine Auferstehung der Toten erwarten, dass wir die Wiederkunft Jesu erwarten, dass Jesus wiederkommt, dass er uns zusammensammeln will im Himmel. Und dass es aber auch einen Tag des Zorns gibt, der dieser Entrückung folgt. Die Entrückung der Gemeinde und das Ausgießen des Zornes Gottes, bevor tatsächlich das Reich Gottes sichtbar anbringt. Und das zeigt er uns auch im zweiten Thessalonicher Brief dann. Wo er in Kapitel 2 über die sichtbare Ankunft des Herrn Jesus Christus spricht. Und dann sagt, der Tag des Herrn, der ist noch nicht da. Wir warten noch darauf. Und vorher muss einiges geschehen, sagt er in Kapitel 2. Es muss der große Abfall kommen. Es muss der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart werden. Der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. All diese Dinge werden intensiver und genauer gelehrt in der Offenbarung. Jesus hat es Johannes genauer gezeigt. Und er zeigt es, wie Daniel es auch beschrieben hat, in diesen letzten 7 Jahren, wie es Jesus auch gelehrt hat, die Zeit der Bedrängnis, die anbricht, wenn die Zeit dafür gekommen ist, wenn Jesus das erste Siegel bricht. Er, der das Lamm Gottes ist, der aus allen Stämmen, aus allen Nationen, aus allen Sprachen der Erde Menschen für sich erkauft hat durch sein Blut. Er hat sie gewonnen für sich durch seine Liebe. Und doch kommt der Tag, wo er auch die Ungerechtigkeit dieser Welt richten wird. Und das ist die Hoffnung aller derer, die leiden, die Ungerechtigkeit leiden. Gott wird Richter sein über alle Ungerechtigkeit. Und es ist das Lamm, derjenige, der sich für die Sünde der Welt hingegeben hat, der alle Sünde auf sich genommen hat, der das Recht hat, dann auch zu richten. Er ist der Einzige, der gerecht richten wird. Wenn wir die Ungerechtigkeit richten wollen, die uns zugefügt wurde, dann handeln wir im Zorn und unser Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wir werden schnell ungerecht. Unsere Gerechtigkeit ist immer häufig sehr subjektiv. Wir sehen die Dinge aus unserer Perspektive. Aber Jesus ist beides. Er ist das Opferlamm und hat sich damit eins gemacht mit allen, die leiden auf dieser Erde, denen Unrecht zugefügt wird. Deswegen ist er derjenige, der dich so gut verstehen kann, weil er selbst so schlimm gelitten hat. Ja, noch viel mehr als du. Denn wir Menschen, wir sind selber Sünder. Und vieles, was wir leiden, haben wir uns selbst zuzuschreiben. Aber da, wo wir Unrecht leiden, da hast du einen an der Seite, der mit dir gelitten hat. Ja, noch mehr, der für dich gelitten hat. Er kennt dich durch und durch. Er versteht dein Leiden vollständig. Du brauchst ihm nichts erklären. Du musst ihm nicht erst sagen, ja, Jesus, du weißt ja nicht, wie das ist, was ich hier jetzt so durchmache. Doch er weiß es ganz genau. Er hat es noch in viel heftiger, viel größerer, viel schlimmerer Weise durchlebt und durchlitten. Er ist auf der Seite der Opfer, der Leidenden. Und gleichzeitig ist er auf der Seite derer, die Unrecht tun. Und das ist für uns so schwer zu verstehen, so schwer zu erfassen. Aber am Kreuz von Golgatha ist er der Leidende, der zu Unrecht leidet und gleichzeitig derjenige, der leidet für alle Sünder. Der die Sünde dieser Welt auf sich nimmt. Der dieses Unrecht, was zugefügt wird, auf seine Kappe nimmt und die Strafe auf sich nimmt. Der Eintritt für den Sünder. Der sein Anwalt, der ist gleichzeitig Anwalt des Opfers und Anwalt des Täters. Und in beidem ist er so vollkommen gerecht, so vollkommen gut. Er kann das Opfer so voll und ganz verstehen und stellt sich 100% zu dem Opfer. Er stellt sich aber auch zu dem Täter, er stellt sich vor den Täter. Er nimmt all die Anklage auf sich. Deswegen ist er derjenige, das Lamm Gottes ist derjenige, der dieses Gericht in Gang setzen darf. Es ist der Einzige. Im ganzen Himmel wurde nichts gefunden, sagt uns Offenbarung 5. Keiner konnte die Siegel brechen, nur er konnte es tun, weil er in so vollkommener Weise für die Opfer und für die Täter sein Leben hingegeben hat. Weil er so vollkommen Gott war und so vollkommen die Gerechtigkeit Gottes ausgelebt hat, die Heiligkeit. Weil er ganz bei Gott war und dennoch ganz bei den Menschen, ganz bei den Sündern. Ja, Paulus formuliert es sogar so, dass am Kreuz er zur Sünde gemacht wurde und diese Sünde am Kreuz gerichtet wurde. Er ist ganz Gott und ich überspitze es, Geschwister, wenn ihr es ertragen mögt, er war ganz Sünde. Nicht, dass er gesündigt hätte, er hat nie gesündigt. Aber er hat sich selbst zur Sünde machen lassen, damit die Sünde am Kreuz gerichtet würde. So sagt Paulus es. So ist er der Einzige, der berechtigt ist, das Gericht, das gerechte Gericht Gottes über diese Erde anbrechen zu lassen. Indem er die 7 Siegel des Buches Gottes bricht, aufbricht, öffnet. Und damit wird der Zorn Gottes, kommt der Zorn Gottes über diese Erde, über diese gefallene Schöpfung, gefallen durch die Sünde des Menschen. Und nach den 7 Siegeln haben wir gesehen, kommen die 7 Posaunen. Und wir haben gesehen, dass dieser Zorn Gottes beides beinhaltet die Strafe, die Gerechtigkeit, die wiederhergestellt wird. Aber auch immer noch ein Ruf zur Buße, zur Umkehr ist. Immer noch, mitten im Strafgericht Gottes, was kommen wird über diese Erde, streckt Gott seine Hände aus zu einer Menschheit, die sich von ihm abgewandt hat. Und ruft sie zur Umkehr. Und wir haben gesehen, dass viele errettet werden, noch in dieser letzten Zeit. Dass viele sich retten lassen werden. Und Gemeinschaft haben werden mit dem Lamm Gottes, mit Jesus, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist im Himmel. Nachdem wir jetzt die ersten vier Posaunen uns angeschaut haben, die nach den sieben Siegeln geblasen werden, kommt jetzt die fünfte Posaune. Und wir sehen eine Parallelität. Wir haben die vier Reiter, die ersten vier Siegel, die vier Reiter, die Gericht über diese Erde bringen. Und dann das fünfte und das sechste Siegel, was uns eher in den Himmel, die Perspektive des Himmels zeigt. Hier sehen wir die ersten vier Posaunen, die auch Gericht über die Erde bringen. Und dann etwas ausführlicher die fünfte und sechste Posaune, mit der wir uns heute befassen werden in Kapitel 9, wo wir im Gegenteil nicht in den Himmel schauen, sondern in die Tiefe hinabblicken. Die ganze Finsternis, die ganze Dämonie wird offenbar werden, wird über diese Erde hereinbrechen. Und jetzt steigen wir ein in Kapitel 9 von der Offenbarung. Der fünfte Engel posaunte. Und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Hier wird dieser Stern, von dem hier die Rede ist, tatsächlich als eine Person beschrieben. Ihm wurde gegeben der Schlüssel des Abgrundes. Und dann heißt es dann auch in Vers 2, und er öffnete den Schlund des Abgrundes. Also hier geht es nicht um einen wortwörtlichen Stern, so wie du die Sterne am Himmel siehst, sondern es geht um einen Engel. Um was für einen Engel es hier geht, das wird nicht ganz genau gesagt. Man könnte aus dieser Formulierung, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, schließen, dass es vielleicht der Satan ist, von dem hier die Rede ist. Ich würde durchaus annehmen, dass das auch so ist. Es ist aber nicht 100% klar. Es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. Was ist hier gemeint? Wir sehen das eigentlich dann im Folgenden. Dieses Wort Abgrund taucht ein paar Mal in der Bibel auf, häufig in der Offenbarung. Es taucht an einer ganz interessanten Stelle auf in Lukas 8, Vers 31. Lass uns da mal hinspringen. Diese Dinge, die wir hier lesen, die sind uns in unserem heutigen Christsein in Deutschland oft völlig fremd, weil wir uns ja eigentlich nur mit wissenschaftlichen, beweisbaren, materiellen Dingen befassen. Und mit den Aspekten des Übernatürlichen im Glauben haben wir so unsere Probleme. Die blenden wir manchmal eher dann so ein bisschen aus. Aber wir wissen darum, wir Geschwister hier in unserer Gemeinde, wir wissen um die Realität der Finsternis, der Dämonie, wir wissen um die Realität auch der Macht Gottes, der übernatürlichen Macht Gottes, die Macht der Finsternis besiegt hat. Manche wissen es aus ihrem persönlichen Leben, manche aus ihrem persönlichen Umfeld. Hier haben wir die Geschichte in Lukas 8, wir haben sie vor kurzem erst im Gottesdienst gelesen, die Geschichte dieses besessenen Gerasenas, eine sehr, ich finde, eine sehr bewegende und sehr interessante Geschichte. Sie zeigt uns die Realität der Finsternis im Leben eines Menschen. Ein Dämon hat von diesem Menschen Besitz ergriffen. Und was tut dieser Mensch unter dem Einfluss dieses Dämons? Er ist unbändig. Er ist nicht zu halten. Und das, was ich besonders bezeichnend finde, ist, er zerstört sich selbst. Er schlägt sich selbst mit Steinen. Er ritzt sich. Und das sind Dinge, die wir in unserer Gesellschaft sehen, mittendrin. In der Alltäglichkeit, wo alles so normal erscheint, wo alles so in Ordnung erscheint. Aber mittendrin tauchen diese Dinge auf und du versuchst, sie in den Griff zu bringen. Du versuchst, irgendwelche psychologischen Erklärungsmöglichkeiten und Modelle zu finden. Und ja, teilweise ist es so. Es sind tiefe Verwundungen der Seele. Ja, aber das ist auch der Ort, wo Dämonen arbeiten. An der Seele arbeiten sie. Die Seele martern sie. Die Seele nehmen sie in Beschlag. Die Seele nehmen sie gefangen. Und ich glaube nicht, dass das so ein großer Widerspruch ist. Ich habe gelernt, wir lesen gerade wieder das Buch Lebendiges Wasser, was jetzt neu nochmal korrigiert von Chuck Smith rausgekommen ist, über den Heiligen Geist. Und für mich war es echt eine wunderbare Sache, das in dieser Gemeinde zu lernen, dass das Wirken des Heiligen Geistes eben nicht irgendein spooky thing ist, so irgendwas, wo du denken musst, und nur da, wo irgendwie was ganz Irres abgeht und irgendwas völlig Idiotisches und Abgefahrenes, da ist der Heilige Geist am Wirken. Das ist es nicht. Der Heilige Geist wirkt ganz natürlich, ganz simpel, ganz einfach, in den natürlichen Dingen. Du kannst es von außen manchmal gar nicht so deutlich sehen. Aber es ist doch merkbar an der Kraft, die der Heilige Geist entfaltet in einem Wort, in einer Tat. Und so ist es aber auch mit der Dämonie, Geschwister. Die Dämonie ist nicht immer nur da, wo Leute durch die Gegend springen und schreien und irgendwelche Stimmen hören und in verschiedenen Stimmen vor sich hinreden. Und wie ich auch gesagt habe, nicht jeder, der psychisch krank ist, ist gleichzeitig dämonisch besessen, Geschwister. Auch das ist nicht wahr. Und wir haben das gesehen in der Geschichte von dem dämonisch Besessenen, der in der Synagoge saß. Er saß mittendrin im Synagogengottesdienst, ist gar nicht aufgefallen. Und plötzlich ist es offenbar geworden, was ihn bestimmt hat, was ihn getrieben hat. Aber das, was die Dämonie ausmacht, wie gesagt, das ist es, ist eigentlich durchgängig, ist die Selbstzerstörung. Und hier ist dieser unreine Geist, der einen Menschen quält und fertig macht. Und Jesus treibt diesen Geist aus. Er sagt, geh hinaus. Und was sagt der Geist zu Jesus? In Vers 30. Jesus fragt ihn aber, sprach, was ist dein Name? Ich habe eine Auslegung gehört und ich finde die sehr überzeugend, dass Jesus hier nicht nach dem Namen des Dämonen fragt, sondern nach dem Namen des Menschen. Was interessiert ihn der Name eines Dämon? Er möchte gerne diesen Menschen erlösen, diesen Menschen retten. Aber dieser Mensch ist nicht Herr seiner selbst. Der böse Geist spricht. Er sprach aber Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebieten möge, in den Abgrund zu fahren. Und das ist hier eine interessante Formulierung. Denn hier wird deutlich, was dieser Abgrund eigentlich ist, von dem Offenbarung 9 die Rede ist. Ich weiß nicht, ob es ein physischer Ort unterhalb dieser Erde ist. Wer weiß schon, was im Innersten dieser Erde ist. Man nimmt an, man hat bestimmte Untersuchungen gemacht, aber richtig unten drin war noch keiner. Ein bisschen zu heiß da unten. Oder ob es genauso wie Gottes Gegenwart durch seinen Geist hier in unserer Mitte ja nicht etwas ist, was du anfassen kannst, was du beweisen kannst materiell, was du materiell festmachen kannst, sondern etwas, eine unsichtbare Dimension. Nichtsdestotrotz Wirklichkeit, Realität. So auch dieser Abgrund. Ein Ort, wo ein böser Geist von Jesus Christus, dem Herrn, hingetan wird. Es ist tatsächlich so eine Art Gefängnis. Und diese bösen Geister in diesem Mann bitten, Jesus Christus, steck uns bitte nicht ins Gefängnis. Wir können es auch noch mal lesen in 2. Petrus 2, Vers 4. Dort sagt Petrus, die falschen Lehrer, die falschen Propheten, die auftreten, sie werden sich ein hartes Gericht zuziehen. Sie ziehen sich selbst ein hartes Gericht zu. Und dann führt er verschiedene Beispiele aus der Geschichte an, wie Gott widergöttliche Lehrer, widergöttliche Mächte bestraft hat. Und hier das erste Gerichtshandeln Gottes in der Geschichte, da geht es tatsächlich um Dämonen. In 2. Petrus 2, Vers 4 sagt Petrus, denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrundes gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat, und so weiter und so weiter und so weiter, das andere gucken wir uns jetzt nicht an, Gott hat Engel, die gesündigt hatten, gefallene Engel, nicht verschont, sondern er hat sie in finsteren Höhlen des Abgrunds gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert. Sie werden aufbewahrt für das Gericht, was kommen wird über den Teufel und über alle seine Dämonen am Ende des tausendjährigen Reiches. Wird der Teufel in den Feuersee geworfen. Das ist das endgültige Gericht, der endgültige Gerichtsort des Teufels. Solange aber werden hier diese Dämonen im Abgrund, im Gefängnis gehalten. Eine Art Hölle. Aber nicht, wo die Teufel ihren Teufelchen alle ihren kleinen Spaß haben. Nein, es ist ein Gefängnis. Und die Dämonen wollen da nicht rein. Die wollen lieber weiter ihr Unwesen treiben auf dieser Erde und Menschen quälen. Sie haben Spaß daran, andere zu quälen. Und sie ernten das, was sie gesät haben. Sie werden selber Qual erfahren. Bevor sie aber gerichtet werden, werden sie hier rausgelassen. Um tatsächlich jetzt, nachdem sie in den Abgrund gefangen genommen wurden. Und wo ist das geschehen? Wir haben es gelesen. Es ist schon weit bevor geschehen. Es ist aber auch durch Jesus geschehen, als er Dämonen ausgetrieben hat, als er Menschen befreit hat von bösen Geistern. Diese Dämonen mussten an den Ort hin, den Jesus für sie bestimmt hat, in den Abgrund. Und das ist so erleichternd, Na, dieser Mann, der da von diesen Dämonen befreit wurde, er saß vernünftig dort und bekleidet. Und er brauchte keine Angst zu haben, dass diese bösen Geister zurückkommen. Er war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Geschwister, niemand, der den Heiligen Geist empfangen hat, muss fürchten, von einem bösen Geist wieder besessen zu sein, zurück zu müssen in diese Selbstdestruktion. Du hast die Kraft Gottes in dir. Du bist befreit. Und diese Dämonen sind gefangen. Also dieser Engel, der zur Erde gefallen ist, er hat den Schlüssel zum Schlund des Abgrundes und er öffnete den Schlund des Abgrundes und ein Rauch stieg auf aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Ofens und die Sonne und die Luft wurden von dem Rauch des Schlundes verfinstert. Im Moment ist ja gerade wieder so ein Vulkan aktiv da, ich glaube auf Bali, ne? Weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, ne? Wenn dann dieser Rauch da aufsteigt aus dem Vulkan. Das ist sozusagen das Bild, was Johannes vor Augen hat. Das ist wie, da kommt es aus diesem Schlund heraus, wie ein Rauch, der alles verdunkelt. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde. Und es wurde ihnen Macht gegeben, wie die Skorpione der Erde Macht haben. Und Skorpione sind ja ein Bild, ein Gleichnis für auch böse Mächte. Jesus hat gesagt, ich habe euch die Macht gegeben, auf Skorpione zu treten. Haben wir gerade gelesen in Lukas 10. Ne? Aber hier kommen diese Skorpione, diese Heuschrecken. Und warum werden sie Heuschrecken genannt? Weil sie im Schwarm kommen. Ja, sie kommen wie eine Wolke, wie ein Rauch kommen sie über die Menschen. Sie kommen in Massen, sie fressen, gnadenlos, sie lassen nichts übrig. So haben wir auch im Alten Testament häufiger, dass Gott richtet durch Heuschrecken. Ich habe das mal in irgendeinem Film gesehen, das ist echt gruselig, wenn so ein Schwarm Heuschrecken über ein Gebiet kommt. Ne? Unglaublich. Aber es sind eben nicht nur Heuschrecken, es sind Skorpione. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht dem Gras der Erde, auch nicht irgendetwas Grünem, auch nicht irgendeinem Baum Schaden zufügen sollten, sondern den Menschen, die nicht das Siegel Gottes an den Stirnen haben. Also es sind eben keine buchstäblichen Heuschrecken, es sind böse Geister, es sind Skorpione, die hier über die Menschen kommen, nicht über das Gras. Und sie kommen über die Menschen, die nicht das Siegel Gottes an den Stirnen haben. Das bezieht sich auf Kapitel 7, wo aus dem Volk der Juden 144 Versiegelte waren. Die nicht das Siegel Gottes an den Stirnen haben. Und für mich spricht das auch für uns heute, Geschwister. Für uns heute ist es so wichtig, dass du das Siegel Gottes auf deiner Seele trägst. Das Siegel Gottes, mit dem du versiegelt worden bist. Epheser 1. Wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist. Und auch in dieser Situation, es ist wie damals bei den 10 Plagen. Gott hat die Plagen über Ägypten kommen lassen. Als Vorbote des Endgerichtes im Grunde. Vieles von dem, was du in den 10 Plagen über Ägypten lesen kannst, findest du hier in der Offenbarung wieder. Es ist sozusagen ein Schatten, ein Vorbild für das, was kommen wird. Und du siehst aber auch, wie das Volk Israel, was mittendrin in Ägypten gelebt hat, an bestimmten Stellen wird ganz ausdrücklich gesagt, aber in Israel, unter dem Volk Israel, war die Plage nicht. Gott hat sein Volk bewahrt. Er beschützt sein Volk vor diesen Plagen. Er ist mächtig, den Zorn auszugießen über diejenigen, die in Sünde leben, aber er ist auch mächtig, diese Strafe vor seinem Volk zurückzuhalten. Gott straft nicht den Gerechten mit dem Ungerechten zusammen. Das sehen wir auch in der Geschichte von Sodom, wo Gott eine gottlose Stadt strafen wollte. Und Abraham, sein Freund, wie es heißt, der Freund Gottes, Gott sagt, ich kann ihm das nicht verbergen, dass dieses Gericht kommt. Deswegen, wisst ihr, warum Jesus uns das offenbart? Weil wir seine Freunde sind. Deswegen offenbart er uns das Gericht, was kommen wird. Er hat auch Abraham das Gericht offenbart, was über Sodom kommen wird. Nicht, weil Abraham in Sodom ist. Nicht, weil er davor gewarnt werden muss. Manchmal fragen Leute, wieso zeigt uns Gott so ausführlich die Gerichte, die über diese Erde kommen, und wir werden doch im Himmel sein, uns wird das doch gar nicht treffen. Was haben wir denn davon, das zu wissen? Gott hat es auch Abraham offenbart, dass er Sodom richten wird, obwohl Abraham nichts mit Sodom zu tun hatte. Vielleicht hatte er doch was mit Sodom zu tun. Er hatte einen Verwandten dort. Lot lebte dort. Und Gott hat es ihm offenbart und hat ihm die Möglichkeit gegeben, zu beten, zu ringen im Gebet. Gott, du wirst doch nicht den Gerechten mit dem Ungerechten zusammen umbringen. Das kann doch nicht sein. Gott sagt, nein, das mache ich auch nicht. Das mache ich nicht. Aber Gott nimmt Abraham in dieses Ringen hinein, in dieses Ringen um Gnade und Gerechtigkeit, Geschwister. Das ist ein Ringen, was Gott selber hat. Er ringt selber darum. Er ist bereit, seinen Zorn zu erweisen über alle Ungerechtigkeit. Er kann diese Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit nicht ertragen. Und gleichzeitig ist sein Herz entbrannt in Liebe für diese verlorenen Menschen, diese Sünder. Und so leben wir in der Zeit der Gnade und er wartet noch, seinen Zorn in vollkommener Weise auszugießen über diese Erde. Er wartet immer noch. Er ruft immer noch zur Umkehr. Er ruft immer noch zur Buße. Und so ringt Abraham mit Gott und sagt, Gott, wenn da nur 50 Gerechte zu finden sind, dann wirst du doch die Stadt verschonen. Ja, Abraham, natürlich, wenn 50 Gerechte zu finden sind, werde ich diese Stadt verschonen. Und dann kommt dieser wunderbare Kuhhandel. Also, wie ist mit 45, Gott? Also um dieser 5 willen wirst du doch jetzt nicht, ne? Und so weiter und so weiter, bis er ihn auf 10 runtergehandelt hat. Nein, er handelt Gott nicht runter. Er selbst tastet sich heran an das Maß der Gnade, was Gott hat. Wie weit wird Gott gehen in seiner Gnade? Und Geschwister, selbst als diese Stadt vernichtet wurde und Abraham sah es von Weitem, wie Sodom vernichtet wurde, wie es in Rauch aufgegangen ist. Er sah es und er wusste, es wurden noch nicht mal 10 Gerechte in dieser Stadt gefunden. Aber selbst da hat Gott Gnade gezeigt mit den Gerechten. Er hat nicht zugelassen, dass der Gerechte mit dem Ungerechten umgebracht wurde. Er hat Lot aus dieser Stadt herausgerissen und seine beiden Töchter. So wie er uns herausreißt aus dieser bösen Welt, damit wir nicht das Gericht Gottes erleben auf dieser Erde. Und hier ist es eben so, dass auch hier ein Unterschied gemacht wird. Gott macht einen Unterschied zwischen den Gottlosen, die das Gericht Gottes zu spüren bekommen, und denen, die das Siegel Gottes an den Stirn haben. Vers 5. Und es wurde ihnen der Befehl gegeben, dass sie sie nicht töteten, sondern dass sie 5 Monate gequält würden. Und ihre Qual war die Qual eines Skorpions, wenn er einen Menschen sticht. Die meisten Skorpionstiche sind nicht tödlich. Als ich in Indonesien war und mir unsere Gastgeberin dann am 3. oder 4. Tag gesagt hat, nachts, wenn ihr so mal auf Klo geht oder so, solltet ihr ein bisschen genauer hingucken, nicht, dass ihr da auf so einen Skorpion tretet. Ich sage, danke Maria, dass du mir das jetzt sagst. Aber sie meinte, ja, du brauchst keine Sorge zu haben, das ist nicht tödlich. Also das hat mir dann auch nicht so viel Entlastung gebracht. Ich habe ja auch die Geschichte schon erzählt, dass wir dann tatsächlich auch mal, also wir haben zwei, ich habe zweimal gesehen. Einmal auf der Straße lief einer neben uns, plötzlich da so, ne? Und dann kam einer tatsächlich ins Haus, den haben wir dann da auch wirklich abgemurkst. Also die Qual ist nicht eine Qual zum Tod. Und das bedeutet zweierlei. Das eine ist, und das werden wir gleich sehen, dass es eine Qual ist, die eine Zeit lang anhält. Sie ist nicht sofort vorbei. Gleichzeitig beinhaltet diese Zeit der Qual, wo das Leben noch nicht entweicht aus einem Menschen, immer noch die Möglichkeit der Umkehr, der Buße. Solange ein Mensch nicht gestorben ist, ist noch nicht das Gericht. Hebräer 9 sagt uns, dem Menschen ist es gegeben, einmal zu sterben, dann das Gericht. Das Gericht kommt mit dem Tod eines Menschen über ihn. Dann ist sein Leben abgeschlossen. Und es liegt von vorne bis hinten ganz vor Gott. Und er urteilt über unser Leben, das er uns geschenkt hat, das er uns gegeben hat. Aber bis dahin gibt Gott Zeit zur Umkehr. Sagt, ich habe keine Freude daran, dass der Gottlose verloren geht, dass der Gottlose stirbt. Ich habe keine Freude daran. Vielmehr habe ich Freude daran, wenn ein Gottloser umkehrt von seiner Sünde. Und er wird leben. Er wird Leben empfangen. Hier ist auch die Qual der Skorpione, die über diese Menschen kommt, die sie aber nicht tötet. In Vers 6: In jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und werden ihn nicht finden und werden zu sterben begehren und der Tod flieht vor ihnen. Es gibt eine andere Stelle in Philipper 1, Vers 21. Lass uns da mal hinschlagen. Wo wir von einem Menschen lesen, der begehrt zu sterben. Philipper 1, und wir fangen mal an, Vers 21. Denn das Leben ist für mich Christus. Das Leben ist für mich Christus. Wenn wir diesen kurzen Satz einfach mal durchbuchstabieren würden, unser ganzes Leben. Leben ist für mich Christus. Nichts anderes. Christus. Wie es im 500-jährigen Reformationsjubiläum immer wieder auch erinnert wurde. Einer der reformatorischen Grundsätze. Solus Christus, Christus allein, ist mein Leben. Kann ich das sagen? Paulus sagt es hier. Er ist an diesen Punkt gekommen, er ist gereift, er ist gewachsen in seinem Glauben. Zu dem Punkt hin, dass er sagt, mir ist alles andere egal. Mein Leben dreht sich, kreist sich nur noch um Christus. Es geht mir darum, dass Christus sein Leben durch mich lebt. Christus ist mein Leben. Und das Sterben, Gewinn. Wenn ich sterben muss, ist das super. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, also wenn ich noch weiterleben muss, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Also ich kann dann weiter arbeiten und Frucht bringen für Gott. Und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde aber von beidem bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Paulus ist von einer tiefen Gewissheit, Zuversicht, Hoffnung erfüllt. Ich weiß, wenn ich sterben werde, wenn ich das Leben aushauchen werde, dann fängt erst mein Leben richtig an. So wie Bonhoeffer gesagt haben soll, auf dem Weg zum Galgen. Das ist das Ende. Für mich der Anfang. Bei Christus sein, das ist das Beste. Endlich bin ich direkt da, bin ich direkt bei ihm. Das ist die Hoffnung der Christen. Jesus hat zu uns gesagt, wenn du an mich glaubst, wirst du nicht ins Gericht kommen. Du wirst sterben, aber das Sterben wird nicht Gericht für dich sein, sondern es wird Leben sein. Ewiges Leben, ewige Gemeinschaft mit mir. Wenn du an mich glaubst, wenn du mir vertraust, wenn du meinem Opfer vertraust. Und so gibt es diese Todessehnsucht des Christen. Die Sehnsucht danach zu sterben. Aber sie ist natürlich nicht diese Todessehnsucht, die diese Leute haben. Es geht ja auch hier weiter. Es bleibt ja nicht bei der Todessehnsucht. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Aus der Liebe heraus, sagt Paulus, ja, wenn es nach mir ginge, wäre ich lieber heute als morgen beim Herrn. Lass mich doch jetzt einen Herzschlag treffen. Wunderbar, dann bin ich beim Herrn. Aber er sieht seine Geschwister vor sich und sagt, ich sehe, dass Gott noch einen Auftrag für mich hat, eine Aufgabe für meine Geschwister. Ich soll sie noch ermutigen, ich soll sie noch weiter lehren, ich soll sie noch weiter begleiten in ihrem Wachstum, im Glauben. Bruder, Schwester, wenn du aufgrund der Leiden in dieser Welt so down bist, dass du sagst, ich möchte am liebsten sterben, sage ich dir, schau auf Jesus und frag ihn und mach dir klar, Gott hat dich aus einem bestimmten Grund hier gelassen. Er hat dich noch nicht weggenommen. Er hat dir noch nicht das Leben weggenommen, denn er ist es, der dir das Leben nimmt. Er hat dir das Leben gegeben, er wird es dir auch zu einer bestimmten Zeit nehmen. Solange du aber hier bist, solange du Leben hast, hast du eine Aufgabe. Und wenn du nicht weißt, was das für eine Aufgabe ist, dann frag ihn, dann suche ihn. Es gibt Menschen um dich herum, denen du die Liebe Gottes weitergeben sollst, für die du Zeugnis sein sollst. Du bist hier gelassen, weil du Salz und Licht in dieser Welt sein sollst. So hat es Jesus gesagt. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt, weil ich in euch leuchte. Weil ich durch euch diese Welt würze. Deswegen sagt Paulus, ich weiß nicht, was ich wählen, wenn ich wählen könnte. Er kann aber nicht wählen. Wir können nicht wählen. Wir können uns nur Gott anvertrauen und ihm vertrauen. Und er wird es gut mit uns machen. Und Paulus sagt, beides ist gut. Na? Aber diese Leute hier in Offenbarung 9, die im Gericht Gottes stehen, sie sagen, nein, beides ist schlecht. Aber das größere Übel ist jetzt hier noch weiter zu leben und gequält zu werden. Das bessere von beiden schlechten Dingen ist zu sterben. Denn wenn sie sterben, kommt das Gericht über sie. Die beste Alternative in ihrem Zustand ist nicht weiterleben oder sterben, sondern umkehren zu Gott. Und so ist es auch für uns, für die Menschen heute. Ne? Wir lesen viel, wir hören viel davon, von Menschen, die in Krankenhäusern liegen und nichts mehr tun können und sich nur noch wünschen zu sterben. Und unsere Medizin ist so ausgefeilt, wir können den Menschen so lange am Leben erhalten. Und er lebt und er lebt und er lebt und kann nicht sterben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns auf solche Tage vorbereiten in unserem eigenen Leben. Dass wir diese Gesinnung des Paulus erlernen. Dass wir, wisst ihr, wenn wir völlig lahmgelegt sind und nichts mehr tun können, wir können immer noch was tun. Wir können immer etwas tun. Du kannst immer ein Gebet zum Himmel senden. Du kannst immer denen, die um dich herum sind, dienen. Indem du deine Gebete zum Himmel schickst für sie. Das kannst du immer tun. Und wenn du ein kleines bisschen nur, ganz kleines bisschen, diejenigen, die dir helfen, die dich in der Liebe pflegen und für dich da sind, wenn du ihnen ein klein wenig Unterstützung gibst, ein gutes Wort, wenn du es vielleicht noch sprechen kannst, geben kannst, Du kannst so viel Gutes tun, auch wenn du völlig lahmgelegt bist und gar nichts mehr kannst. Wir sind, wenn Geschwister, wir müssen uns immer wieder klar machen, wenn der Zustand erreicht ist, dass wir völlig abhängig sind von der Hilfe von Menschen, dann müssen wir uns auch klar sein, Gott hat das so bestimmt, dass wir einander tragen, dass wir einander Lasten tragen und dass jemand anders mich lieben kann, indem er mich pflegt und für mich sorgt, da muss ich nicht sehen, oh, was bin ich für eine schlimme Last für ihn, sondern was bin ich eine Möglichkeit für ihn, die Liebe Gottes auszuleben. Klar, natürlich wollen wir niemandem eine Last sein und niemandem zur Last fallen, Geschwister. Aber es ist ungöttlich, wenn wir uns selbst wegmachen. Es ist ungöttlich, wenn wir uns selbst wegmachen, um dem anderen keine Last mehr zu sein. Das ist ungöttlich. Wir sind dazu bestimmt, einander Lasten zu tragen. Und manchmal kann ich viel tragen und bin für jemand anders keine Last. Manchmal muss ich aber getragen werden. Wir alle haben doch so angefangen. Am Anfang unseres Lebens wurden wir alle getragen durch die Gegend. Wir konnten nichts machen. Wir konnten nicht laufen. Wir konnten nicht auf Klo gehen. Wir konnten nicht richtig essen. Das war schwierig. Na? Wir konnten nicht richtig rülpsen selber. Ja, kannst du dich erinnern? Nein, ich auch nicht. Aber wir sehen es ja an den kleinen Babys und so war es auch. Wir können unsere Mütter fragen, unsere Eltern fragen. So war es. Und schämst du dich heute dafür? Nein, die richtige Haltung ist, dass du deinen Eltern dankbar bist. Und dass du, wenn du Möglichkeit und Gelegenheit hast, deinen eigenen Eltern diese Pflege angedeihen lässt, sie selbst trägst, wenn sie alt werden. Und Geschwister, das ist es. Wenn wir alt werden und klapprig und schwach werden, dann geben wir unseren Kindern die Chance, uns etwas von dem zurückzugeben, was wir ihnen gegeben haben. Wir geben ihnen die Chance, uns zu lieben mit der Liebe, die wir empfangen haben. Und wenn sie darin versagen, dann ist es wichtig, dass wir in der Liebe unseres Gottes so stark sind, dass wir immer noch geben können, auch wenn wir ganz schwach sind. Dass wir immer noch segnen können, dass wir immer noch Fürbitte tun können, dass wir immer noch die andere Wange hinhalten können, wenn unsere Kinder versagen. Und die Gestalten der Heuschrecken waren gleich zum Kampf gerüsteten Pferden und auf ihren Köpfen war es wie Siegeskränze gleich Gold und ihre Angesichter waren wie Menschenangesichter und sie hatten Haare wie Frauenhaare und ihre Zähne waren wie die von Löwen und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer und das Geräusch ihrer Flügel war wie das Geräusch von Wagen mit vielen Pferden, die in den Kampf laufen. Und sie haben Schwänze gleich Skorpionen und Stacheln und ihre Macht ist in ihren Schwänzen, den Menschen 5 Monate zu schaden. Wenn du dir versuchst, das wirklich auszumalen, dann bist du in irgendeinem Horrorfilm. Ja, das ist diese Gewalt der Finsternis. Ne? Und wenn uns heute schon manchmal die Finsternis begegnet, dann schockiert uns das schon. Aber wenn diese in großer Zahl, in großer Masse über diese Erde hier hereinbrechen werden, über die Menschen, sie 5 Monate zu quälen. Ich möchte nicht hier sein. Sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrundes. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Das heißt übersetzt Verderben oder Verderber. Kann gut sein, dass hier der Satan selbst gemeint ist, der Verderber, der Sohn des Verderbens. Das eine Wehe ist vorüber. Siehe, es kommen noch 2 Wehe nach diesen Dingen. Und hier hält Gott nochmal inne. Das eine Wehe ist vergangen. Ja, die 5 Monate sind vorbei. Diese Zeit ist begrenzt. Es kommt ein kurzes Innehalten. Und dann kommt aber das nächste Wehe. Und noch ein Wehe. Es wird immer heftiger, es wird immer schlimmer. Aber noch ist immer Gottes Hand ausgestreckt und sehnt sich danach, dass Menschen zur Buße kommen, zur Umkehr kommen. Die Strafe ist nicht Verderben an diesem Punkt, sondern sie ist Ruf zur Umkehr. Jesus, wir danken dir dafür, dass du deine Hand ausstreckst, um uns zur Umkehr zu rufen. Wir danken dir, dass du dein kostbares Blut vergossen hast, um unsere Sünde zu tragen. Ja, du bist würdig, Gericht zu halten über diese Erde. Du bist auch würdig, Gericht zu halten über mein Leben. Du hast ein gerechtes Leben geführt, ich aber bin ungerecht. Ich danke dir, dass du dein Gericht an dir selbst vollzogen hast, dass du meine Strafe auf dich genommen hast, dass du dein Leib hast zerbrechen lassen, dein Blut vergossen hast, damit ich nicht unter diesen Zorn Gottes komme, damit ich nicht ins Gericht komme, sondern damit ich ein gerettetes Kind Gottes werde. Herr, danke für diese wunderbare, großartige Gnade, die ich erleben durfte, die wir erleben durften. Danke, Herr, dass du die Mächte der Finsternis auch besiegt hast in unserem Leben. Danke, dass du mächtig regierst über diese Mächte, dass du stärker bist. Und danke, dass du in uns gekommen bist, uns versiegelt hast, dass diese finsteren Mächte uns nichts anhaben können. Herr, danke für diesen Bund, den du mit uns geschlossen hast. Der neue Bund durch dein Blut, den niemand brechen kann. Herr, Lob und Dank sei dir. Wir wollen dich feiern, dein Opfer jetzt, wenn wir das Abendmahl nehmen. Wir wollen dich preisen und loben dafür und danken. Amen.